HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk, hallo.
Deswegen braucht es jetzt erst einmal ein Innehalten. Die CDU hat diese Wahl verloren.
Also in dem Platz 2 ergibt sich kein Anspruch. Kein Anspruch auf eine Regierungsbildung.
Ich finde, dass dieses Ergebnis ein wirkliches Desaster für die Union in Deutschland ist. Und die Grundhaltung, dass wir weitermachen wie bisher, muss ins Verderben führen.
Ich kann nur eines sagen, die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz.
Wir erheben jetzt nicht den Anspruch, wir wollen regieren, sondern wir haben schon verstanden.
Armin Laschet war eine Belastung für diesen Wahlkampf und jetzt muss es gehen, dass wir uns personell neu aufstellen.
Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die diese Entwicklung mit zu verantworten haben, Verantwortung auch übernehmen.
Da muss auch jeder selber dann seine Verantwortung definieren, die er dabei hat.
Jeder muss sich fragen, habe ich wirklich alles getan, was für die Partei gut war.
Prozent der Deutschen wollen nicht, dass Armin Laschet trotz des miserablen Wahlergebnisses für die CDU versucht, eine Regierung zu bilden. Das jedenfalls ist das Bild einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVEY. Bei den CDU-Anhängern sieht es ein bisschen positiver aus, aber selbst sie hadern zu einem Großteil mit der Aussicht auf Laschet im Kanzleramt. Schon vor der Wahl war die Partei nicht im Reinen mit ihrem Kandidaten und die verbliebene Unterstützung für Laschet aus den eigenen Reihen bröckelt zusehends. Die Partei ist zerstritten, das Wahlergebnis ist ein Desaster und von einer Union mit der CSU kann man wohl kaum sprechen. Es riecht nach Opposition im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin und für Nordrhein-Westfalen will Armin Laschet selbst noch die Nachfolge im Ministerpräsidentenamt regeln. Er wechselt ja in die Bundespolitik. Ob als Kanzler oder einfacher Abgeordneter, das ist noch offen. Aber die Kanzleroption wird immer unwahrscheinlicher. Trümmerlandschaft mit Armin, die CDU am Abgrund, so haben wir heute getitelt. Wir wollen die Probleme bei der CDU etwas genauer unter die Lupe nehmen und hören zunächst mal, was unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz berichtet über die CDU auf der Suche nach Kontrolle. Da ging es gestern um eine wichtige Wahl, diesmal CDU intern. Der Fraktionsvorsitz musste bestimmt werden. Es gab da keine neue Personalie. Aber für welchen Zeitraum Brinkhaus weiter in diesem Amt bleiben soll, das ist in diesen turbulenten Zeiten für die CDU von großer Bedeutung.
Eigentlich ist es ein ganz normaler Vorgang, den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Abend verkündet.
Ich darf hier ganz herzlich gratulieren an dieser Stelle Ralf Brinkhaus zum neu gewählten Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen CDU-CSU-Fraktion mit 85% der Stimmen gewählt.
Eigentlich. Aber was ist dieser Tage schon normal bei der Union? Vor der Wahl des neuen alten Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus ging es wie so oft zuletzt hin und her. CDU-Chef Armin Laschet wollte Brinkhaus zunächst am liebsten nur kommissarisch im Amt belassen. Sprich, diese wichtige Personalie offen halten, solange nicht klar ist, wer die nächste Bundesregierung bildet. Denn sollte die Union in der Opposition landen, wäre der Fraktionsvorsitz neben dem Parteivorsitz das wichtigste Amt, das sie noch vergeben könnte. Das war aber insbesondere mit CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nicht zu machen.
Wir wollen Ordnung und dazu gehört, dass wir heute auch entsprechend Wahlen durchführen.
Ursprünglich wollte Brinkhaus sich, wie bei der Union üblich, für ein Jahr wieder wählen lassen. Das wollte CDU-Chef Laschet aber verhindern, weil sonst womöglich andere prominente Christdemokraten angetreten wären, wie Jens Spahn, Norbert Röttgen oder Friedrich Merz. Solche Kampfkandidaturen hätten Laschets ohnehin geschwächte Autorität wohl endgültig zerstört. Daher in letzter Minute der aus seiner Sicht rettende Kompromiss. Brinkhaus willigt ein, sich zunächst bis Ende April wählen zu lassen, ohne Gegenkandidaten. Damit haben Dobrindt und auch Brinkhaus ein Etappenziel erreicht.
Wir sind voll arbeitsfähig und das werden wir jetzt auch entsprechend umsetzen. Morgen früh wird sich der geschäftsführende Vorstand das erste Mal treffen und dann geht's los. Der Sonntag war kein schöner Tag, aber jetzt gucken wir nach vorne.
Vorne, das heißt vielleicht doch mitzuspielen bei der Regierungsbildung. Denn nicht nur Laschet hofft weiter auf ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Auch wenn CSU-Chef Markus Söder dieser Idee und damit indirekt auch mal wieder Laschets Autorität zunächst einen deutlichen Dämpfer verpasst hatte.
Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig.
Ihre, wenn auch vergleichsweise kleine Chance, sieht die Union jetzt offenbar darin, nicht einfach passiv abzuwarten, ob SPD, Grüne und FDP letztlich doch nicht zusammenkommen. Brinkhaus betonte am Abend:
Wir müssen ja unsere Gesprächsbereitschaft signalisieren, ja, das gehört ja dazu. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir das aus einer Position raus machen, so hallo, wir organisieren das jetzt, sondern aus einer Position heraus machen, wo wir sagen, als demokratische Partei stehen wir da zur Verfügung und alles andere wird sich jetzt ergeben.
Anders gesagt, die Ampel womöglich ausschalten, indem man zumindest den Köder eines möglicherweise attraktiveren Angebots auslegt und schaut, ob jemand anbeißt. Und das will man offensichtlich nicht allein Armin Laschet überlassen, dem manche zutrauen, er könne vor allem den Grünen mehr anbieten, als viele in der Union mitzutragen bereit sind, um sich so ins Kanzleramt zu retten.
Niemand verhandelt alleine. Parteien können ohne die Fraktionsführung diese Sondierungen auch nicht durchführen. Da legen wir auch absoluten Wert darauf, weil das auch genau der Sicherung des Markenkerns von CDU und CSU auch in Verhandlungen Nachdruck verleihen soll,
sagt Alexander Dobrindt recht deutlich. Armin Laschet hat sich also in einen weiteren Tag gerettet, hat mit Brinkhaus und Dobrindt allerdings nun auch zwei selbstbewusste Vertreter der Fraktion an seiner Seite, denen es vor allem darum zu gehen scheint, das wiederzuerlangen, was der Union zuletzt entglitten war: Kontrolle.
Kontrolle von allen Seiten. Kontrolle ist wichtig, wenn man nicht in den Abgrund stürzen möchte, an dessen Rand man steht. Im Grunde ging es ja schon die ganze Zeit um diese Kontrolle. Schon längst vor dem Wahlkampf und auch im Wahlkampf war klar, die CDU ist in einer Umbruchphase. Der Weggang von Merkel, das Gezerre um den CDU-Vorsitz, dann um die Kanzlerkandidatur. Eine Union, die keine Gemeinschaft ist, ein CSU-Chef, der keine Gelegenheit ausgelassen hat, um den CDU-Chef und Kanzlerkandidaten anzuschießen. Boris Herrmann vom Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung in Berlin hat Armin Laschet in diesem Wahlkampf immer wieder begleitet und war auch bei der Fraktionssitzung gestern dabei, von der wir gerade gehört haben. Herr Herrmann, wie hat sich Laschet in diesem Wahlkampf verändert?
Also er hat sich in den Wahlkampf eher hineingezögert, kann man sagen. Er hat lange gedacht, das würde von ganz alleine laufen. Das war unter anderem durch die erfolgreiche Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bedingt, dieser Trugschluss, bei der die CDU ja ziemlich gut abgeschnitten hat. Und er dachte dann so eingangs des Sommers, das würde schon alles mehr oder weniger ganz gut laufen. Die Deutschen sind durchgeimpft und der Spätsommer kann kommen. Und der Wendepunkt war dann natürlich die Flut und die Art, wie er da als Krisenmanager aufgetreten ist. Das war sicherlich der Wendepunkt und damit hat er nicht gerechnet. Und dann kam natürlich dieser ganz schlimme Moment mit dem unkontrollierten Lacher. Und da sahen sich viele in ihrem Vorurteil, das es schon immer gab, gegen diesen Kanzlerkandidaten bestätigt. Und ja, von da an ging es dann rapide bergab mit ihm, seinen Werten und auch der Union. Und er hat dann ganz spät erst auf Druck der eigenen Reihen panisch versucht, das Ruder noch rumzureißen. Er hatte dann mehrere Teams aufgestellt, obwohl er eigentlich gar keine Teams aufstellen wollte. Angela Merkel ist ihm dann noch beigesprungen und das war dann einfach, aber offensichtlich, dass das Panikreaktionen waren. Und,
ja, aber wenn er es doch gar nicht tun wollte, also wer sind da die Leute im Hintergrund, die ihn dann doch dazu bewegen, es zu tun, Dinge zu tun, die gar nicht zu ihm passen möglicherweise?
Naja, da gibt es einen recht berühmten Störenfried in Bayern, Markus Söder, der für viele auch ja in der CDU-Teil der Fraktion ohnehin der bessere Kandidat gewesen wäre. Der hat ja immer wieder kalkuliert, gestichelt, aber auch natürlich die ganzen Unionsabgeordneten, die alle ja, wie man jetzt weiß, viele auch zu Recht um ihre Wiederwahl bangen mussten, haben natürlich Druck gemacht. Und an einem Beispiel kann man das vielleicht ganz gut erkennen. Also er hat ja bei den zentralen Wahlkampfthemen lange vor allem über das Modernisierungsjahrzehnt und klimaneutrale Industrieland gesprochen und erst relativ spät auch häufiger die innere Sicherheit erwähnt, die eben vielen in der Union ein zentrales Anliegen ist. Man hat aber immer gemerkt, dass er das auch nur mit einem großen Aber anbringt, weil es einfach nicht so ganz zu seinem Wesen und seinen Überzeugungen passt, von Null-Toleranz-Politik und derartigen zu sprechen. Er sagt dann immer dazu, aber uns ist ja ganz wichtig, dass wir ein weltoffenes Land sind. Und das ist ja auch nichts Falsches. Es ist nur, man hat eben gemerkt, dass er da so sich auch am Ende in den Triellen gegen sein Wesen ein bisschen radikalisiert hat und auch stärker in den Angriffsmodus geschaltet hat, als ihm das eigentlich beliebte. Und es ist ja auch nicht so richtig gut angekommen, wenn man aus den demoskopischen Erhebungen zu diesen TV-Duellen weiß.
Ja, ich hatte das Gefühl, er sollte dann irgendwie kämpferischer auftreten, aber letztlich ist er doch immer blasser geworden, weil es eben gar nicht zu seinem Wesen, wie Sie sagen, gepasst hat.
Ja, also ob er jetzt blasser ist, weiß ich nicht. Er wirkte eigentlich schon kämpferisch und engagiert, aber es wurde nicht gutiert. Die Leute haben dann in dem Moment einen Olaf Scholz gesehen, der da immer sehr staatsmännisch stand und sich kaum aus der Ruhe hat bringen lassen. Und ja, Armin Laschet wirkte dagegen halt immer so ein bisschen erratisch, panisch, aggressiv. Man wusste aber, dass er dazu ja auch ein bisschen gedrängt wurde und es wirkte dann nicht mehr so richtig authentisch. Und die Authentizität ist ja eigentlich einer seiner Vorteile oder sein Markenkern. Und das hat dann offenbar bei vielen auch dazu beigetragen, dass es nicht so gut ankam.
Es war ja nie die totale Begeisterung für Laschet in der CDU vorhanden. Schon die Wahl zum CDU-Vorsitzenden war ja äußerst schwierig. War er dazu naiv, dass er dachte, es geht auch gegen die Partei?
Also es ist ja so ein Leitmotiv seiner ganzen politischen Karriere, dass er immer mit sehr viel Gegenwind zu tun hatte, der ihn aber nicht umgehauen hat. Er ist ja nach 4 Jahren in den 90er Jahren, 1998, nach einer Wahlperiode gleich wieder aus dem Bundestag geflogen, hat dann es geschafft, sich sozusagen einmal schnell neu zu erfinden und Europaparlamentarier zu werden mit ganz knapper Mehrheit. Dann hat er sich vergeblich in Nordrhein-Westfalen um Landesvorsitz bemüht, ist es später doch geworden. Dann wurde er mit einer Stimme Mehrheit Ministerpräsident. Dann galt er als Außenseiter im Rennen um den Parteivorsitz, hat es trotzdem geschafft, knapp, galt als Außenseiter für viele im Rennen um die Kanzlerkandidatur, hat es trotzdem geschafft. Insofern hat er auch gute Gründe anzunehmen, dass er eben diese Fähigkeit hat, immer genauso hoch zu springen, wie er unbedingt muss. Und ich denke, darauf hat er jetzt auch wieder vertraut. Möglicherweise, wenn es die Flut nicht gegeben hätte oder er da anders agiert hätte, hätte es vielleicht auch diesmal wieder geklappt.
Ja, und noch ist er ja auch nicht ganz raus aus dem Rennen. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht.
Nee, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber seine Chancen stehen nicht gerade gut. Er ist schlecht in die Woche gestartet und es wurde bisher nicht besser. Allerdings auch da wieder, seine Steherfähigkeiten sind erstaunlich. Also er hat am Montag die Gremiensitzungen, er hat da Federn gelassen, aber er hat sie überstanden. Gestern Abend die Fraktionssitzung hat er ordentlich einstecken müssen. Es gab viel Kritik. Es gab zum Teil harsche Kritik, vor allem auch von den Abgeordneten, die jetzt dem Bundestag demnächst nicht mehr angehören werden, die aber trotzdem nochmal eingeladen waren. Aber auch da ist er ja sozusagen wieder davongekommen. Jetzt ist erstmal keine Fraktionssitzung mehr, die ihm gefährlich werden kann. Vor allem sind jetzt in der nächsten Fraktionssitzung die Neuen da, die Alten nicht mehr. Die Neuen sind erstmal froh, dass sie jetzt im Bundestag sind und wahrscheinlich erstmal auch nicht ganz so kritisch. Also er ist noch da, aber es ist natürlich klar, solange Jamaika als Option aufblitzt, wird er sich möglicherweise im Spiel halten können. Sobald das weg ist, wird es sehr, sehr eng für ihn.
Vom Stehaufmännchen Armin Laschet, Boris Herrmann vom SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Noch ist Jamaika nicht vom Tisch. Die CDU hat die Grünen für nächste Woche zu Gesprächen eingeladen. Und für diesen Sonntag haben die Grünen angekündigt, dass sie sich mit der SPD treffen werden. Also erst SPD, dann CDU. Niederlagen sind bitter und zum Glück muss nicht jeder so viel wegstecken wie Armin Laschet. Aber ein bisschen Coaching hat noch niemandem geschadet und zufällig haben wir einen Coach für Loser in der Redaktion. Rainer Dachselt weiß, welches Mindset wir brauchen, um mit Tiefschlägen fertig zu werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, Erfolg spielt sich im Kopf ab. Das heißt, wer erfolgreich sein will, braucht die richtige Einstellung, eben das richtige Mindset. Auf Englisch klingt's gleich noch erfolgreicher.
Du hast verloren? Dann lass es raus. Ja, Mann oder Frau, ich habe verloren. Die meisten Menschen können Niederlagen nicht eingestehen. Nur Siegertypen wie du können sowas. Nicht lang rumopfern, laut sagen, das war nix. Und klar, Gefühle zulassen. Angst, Wut, Trauer, ja, das ist bitter und bitter muss raus, raus, raus. Erlaube dir, das alles zu spüren. Lebe es aus, sprich mit Freunden darüber, wenn du noch welche hast. Okay, war nur Spaß. Oder führe Tagebuch, schreib es auf. Und wahrscheinlich bist du auch ein kreativer Typ. Dann kannst du deine Enttäuschung auch in Ton modellieren oder Bilder malen. Ein Regal voller Trauerkrüge, eine Wand voller Wutbilder, das tut gut. Selbstmitleid. Okay, tut manchmal auch gut, aber es blockiert auf Dauer. Ja, die Leute mögen dich noch weniger als vorher oder sie freuen sich sogar, dass so einer wie du auch mal auf die Fresse bekommt. Drum sage nicht, warum hat es mich getroffen? Sage lieber, das Schicksal sucht sich einen gleichwertigen Gegner. Nur einen superguten wie mich haut es so super übel zusammen. Und dann können wir langsam über das größte Comeback aller Zeiten nachdenken. Deins. Das ist nämlich das Geheimrezept erfolgreicher Leute. Sie betrachten Niederlagen nicht als Scheitern, sondern fühlen sich dadurch erst so richtig angespornt. Denn wie sagt John Rockefeller, ich habe immer versucht, jede Katastrophe in eine Chance zu verwandeln. Sei wie Rockefeller.
Sei wie Rockefeller, das erste Loser-Coaching an diesem Abend. Rainer Dachselt macht Gewinner. Trümmerlandschaft mit Armin, die CDU am Abgrund. So haben wir getitelt, Teil 2 Kultur der Tag. Dieser Wahlkampf ist nicht gut gelaufen. Für die CDU insgesamt nicht gut gelaufen. Und natürlich kann nicht jeder Ortsverband Armin Laschet dafür verantwortlich machen. Es geht also auch darum, die eigenen Fehler aufzuarbeiten. Wie das in Fulda läuft, das hat sich Petra Klostermann nach der Wahl angehört.
Bei den CDU-Mitgliedern in Fulda ist die Stimmung gedrückt. Die Enttäuschung ist ihnen deutlich anzumerken. Denn es ist das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten für die CDU-Hochburg. Da könnten die bundesweit herben Verluste auf die Region abgefärbt haben, vermutet Walter Krah. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied im CDU-Stadtverband und ordentlich sauer.
Ich mache nicht dem Kandidaten der CDU den Vorwurf, dass er sich schlecht verkauft hat. Aber ich mache denjenigen einen Vorwurf, die ihn auf das Gleis gesetzt haben. Die gegen viele Stimmen innerhalb der Partei und gegen die Tendenz draußen in der Bevölkerung gesagt haben, du wirst das machen und nicht Söder. Ich bin überzeugt davon, mit Söder hätten wir 4-5% mehr und das ist ein Ergebnis der Parteispitze, die nicht reagiert hat auf die Bevölkerung.
Der Wahlkampf war in weiten Teilen misslungen, urteilt CDU-Mitglied Johannes Groß, Vorsitzender der Gemeindevertretung in Fuldas Nachbargemeinde Künzell.
Ein geschlossenes Auftreten hat im Wahlkampf doch sehr gefehlt. Da gab es bis zuletzt Grabenkämpfe und noch Diskussionen über den Austausch eines Spitzenkandidaten. Das heißt, auch hier konnte man weder die eigene Partei noch dann letztendlich die Wähler davon überzeugen, dass der Kandidat geeignet sei. Und dieses geschlossene Auftreten, wenn eine Entscheidung gefallen ist, sich hinter die Person zu stellen, das hat doch sehr gefehlt.
Nun geht es darum, Koalitionen zu bilden. Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte gesagt, Deutschland brauche eine Zukunftskoalition, um unser Land zu modernisieren. Das wird nicht einfach, fürchtet Michael Ruppel vom CDU-Stadtverband Fulda.
Ja, zunächst mal muss man ja anerkennen, dass die SPD, wenn auch nur mit 1,6% der Stimmen Mehrheit, die Mehrheit hat und somit den ersten Zugriff an sich hat auf eine Regierungsbildung. Für die Union bleibt dann an sich nur der letzte Strohhalm von Jamaika. Ob das reicht, wird man sehen. Wichtig wird sein im Nachhinein, dass die Partei sich inhaltlich und vor allem personell erneuern muss.
Ein Weiter-so funktioniert demnach nicht. Trotz allem kann sich die CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament Fulda, Patricia Fehrmann, Armin Laschet noch als Bundeskanzler vorstellen.
Wenn man sich inhaltlich einigt, und das ist ja das, was mir jetzt auch sehr am Herzen liegt, dass wir unsere inhaltliche Politik, Stabilität auch in Zukunft haben werden, auch wenn sicherlich in einigen Bereichen wir Nachholbedarf haben, auch was Reformen angeht. Aber natürlich wäre dann ein Kanzler Laschet denkbar.
Unter einer Bedingung, sagt CDU-Mitglied Johannes Ort aus Fulda.
Die CDU müsste das herausstellen, was die CDU wirklich ausmacht, nämlich sowohl Förderung der Wirtschaft auf der einen Seite, aber auch Familienpolitik, Sozialpolitik eben auch nach außen in den Vordergrund rücken, nicht nur nach innen.
Da bleibt also noch viel zu tun.
Auch für die CDU in Hessen. Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, der hier eine schwarz-grüne Regierung anführt, hat Armin Laschet die ganze Zeit unterstützt. Darüber spreche ich mit Pitt von Bebenburg, Korrespondent der Frankfurter Rundschau in Wiesbaden. Herr von Bebenburg, wie sieht's denn momentan aus mit der Unterstützung von Bouffier für Armin Laschet?
Er ist immer noch Unterstützer, er drückt sich nicht vor der Verantwortung, aber er sagt auch, niemand weiß so genau, ob es mit einem anderen Kandidaten anders ausgegangen wäre. Insofern widerspricht er da Parteifreunden, gerade auch aus Fulda, wo die Unterstützung für Markus Söder sehr groß war. Und da sagt man, mit Markus Söder hätten wir 5% mehr geholt.
Die Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Grün läuft in Hessen ja ziemlich geschmeidig. Welche Rolle könnte das spielen für mögliche Koalitionsverhandlungen?
Naja, die Frage ist erstmal, ob überhaupt jetzt Hessen Erfahrung gefragt wird, glaube ich. Denn es ist ja was anderes, ob, wie man jetzt sieht, erstmal die Liberalen und die Grünen sich zusammentun und dann mit der CDU reden für ein Jamaika-Bündnis oder ob es schwarz-grüne Verhandlungen gibt wie hier. Da gab es genug Hürden zu überwinden. Das kann Bouffier oder das kann auch Al-Wazir auf der grünen Seite sicher zeigen, wie sowas funktioniert. Aber ich glaube, die Konstellation ist diesmal doch ziemlich anders im Bund. Deswegen weiß ich nicht, wie weit das geht, der Erfahrungsschatz aus Hessen.
Aber gibt es da Austausch zwischen Bouffier und Laschet genau über diesen Punkt?
Mit Sicherheit. Also Bouffier ist natürlich eingebunden in die engste Parteiführung bei der CDU und natürlich ist er auch einer, der was zu sagen hat und auf den gehört wird, gerade von jemandem wie Laschet, der seine Unterstützung bekommen hat, der geradezu von Bouffier ja aufgefordert wurde, nach der Vorsitzendenwahl auch beim Kanzleramt zuzugreifen.
Im Beitrag hat die Vorsitzende im Fuldaer Stadtparlament gesagt, ihr wäre vor allem wichtig, dass es stabil weitergeht, dass sie aber auch durchaus Reformbedarf sieht. Wie gut gelingt es der CDU denn an der Basis auf Landes- und Städteebene, die Menschen zu überzeugen?
In der Kommunalebene sind sie eben gerade nicht besonders gut verankert. Das hat sich auch hier wieder gezeigt. Ausgerechnet der Sohn von Volker Bouffier, Frédéric Bouffier, ist ja bei seinem Versuch, Oberbürgermeister in Gießen zu werden, an diesem Wochenende gescheitert. Er ist nur Dritter geworden hinter einem Grünen und einem SPD-Bewerber. Und dieser Mangel an kommunaler Verankerung ist auch ein ganz großes Problem in der Nachfolgesuche für Bouffier. Denn für den stellt sich ja neben den Bundesfragen jetzt ganz stark die Frage, wie es in Hessen weitergehen soll. Und da sich Alternativen nicht unbedingt aufdrängen, könnte man auch auf die kommunale Ebene gucken, aber da schaut man vergeblich. In den Großstädten in Hessen haben wir 5-mal rote Oberbürgermeister, 1-mal einen grünen und 0 schwarze.
Ja, auch auf der Bundesebene ist ja deutlich geworden, dass vor allen Dingen die Erstwähler, die jungen Leute, ihr Kreuzchen nicht bei der CDU machen. Woran liegt's?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Hier fällt vor allen Dingen immer auf, dass sie die Leute in den Großstädten nicht überzeugen. Das gibt vielleicht auch eine Überschneidung mit dem Wahlverhalten der jungen Leute, auch in den Großstädten. Frankfurt ist schon seit mehreren Jahren jetzt grün dominiert. Auch die FDP wird da wieder stärker wahrgenommen. Offenbar hat die CDU sowas wie ein altbackenes Image, das sie nicht los wird. Und Parteien, die eher ein Modernisierungsimage haben, wie die Grünen und die FDP, können davon profitieren. Das gilt in Hessen natürlich noch mal viel mehr. Und da kommen wir wieder auf die Personalie Bouffier zu sprechen und wie es mit ihm weitergeht. Er wird 70 in diesem Dezember. Er ist der mit Abstand am längsten regierende Regierungschef in einem Bundesland. Auf ihn kommt eine ganz ähnliche Situation zu wie auf Angela Merkel, nämlich dass die Frage ist, wie er seinen Übergang organisiert. Mhm. Und da warten jetzt alle drauf und es drängt ihn auch die Basis, das jetzt mal schnell zu entscheiden, wie er das macht. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass er jetzt weggeräumt werden soll und sagen soll, dass er geht. Aber wenn er nochmal antreten will in 2 Jahren bei der Landtagswahl, dann müsste er das jetzt bald sagen. Das fordert jedenfalls seine eigene Basis.
Die Nachfolgeregelung ist natürlich etwas, was man eigentlich von langer Hand planen muss. Man muss ja jemanden aufbauen, der das dann alles übernehmen soll. Angela Merkel hat das offenbar versäumt und Volker Bouffier auch. Gibt es denn überhaupt junge Leute, Menschen mit Charisma, die da nachrücken könnten?
Es drängt sich jedenfalls niemand automatisch auf und deswegen stimmt es noch mehr, was Sie sagen, Frau Renk, nämlich, dass es Zeit braucht, jemanden aufzubauen. Es gibt nicht viele bekannte und beliebte Gesichter. Der mit Abstand bekannteste ist Bouffier, der Nachfolgekandidat, der aufgebaut worden ist. Finanzminister Thomas Schäfer ist aus dem Leben geschieden im vergangenen Jahr. Nun würde es am ehesten wohl auf Michael Boddenberg, den Finanzminister, rauslaufen, der aber auch nicht direkt ein Charismatiker ist und auch noch einiges an Bekanntheit gewinnen müsste. Und 2 Jahre sind da keine lange Zeit. Also das ist genau die Frage, die man auch an der Basis der CDU sich jetzt gerade stellt. Wie und mit wem soll es weitergehen? Wenn da jemand aufgebaut werden soll, muss er natürlich erstmal die eigenen Leute überzeugen. Auch das ist eine Lehre aus der missglückten Nachfolge von Angela Merkel, wo gegen die Basis agiert wurde in der Partei. Und zwar gerade von Volker Bouffier.
Ist das jetzt ein Problem, das besonders die CDU betrifft oder ist das eigentlich in den anderen Parteien ähnlich?
Nein, die Situation ist in anderen Parteien ganz anders in Hessen. Da ist es so, dass eben sich die Frage stellt, ob es klug wäre, wenn die CDU noch einmal mit ihrem bekanntesten Gesicht, mit Volker Bouffier, in die Wahl gehen würde. Denn dann wäre er eben in den 70ern und hätte 2 deutlich frischere Konkurrenten, die aber gleichzeitig schon einigermaßen bekannt sind im Land, nämlich einmal Tarek Al-Wazir, seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten von den Grünen, einer der bekanntesten und beliebtesten Politiker in Hessen, und dann als weibliche Konkurrentin Nancy Faeser, die Vorsitzende der Sozialdemokraten in Hessen. Beides Leute, die auch über ihre eigenen Parteigrenzen durchaus wirken können, die sympathisch rüberkommen. Und könnte sein, dass sich die CDU schwer tut mit einem Wahlkämpfer Bouffier, der doch so ein bisschen dann wie ein Politiker von gestern wirkt.
Also auch die Hessen-CDU hat Nachwuchs- und Nachfolgeprobleme. Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau, vielen Dank. In unserem ersten kleinen Loser-Coaching haben wir gelernt, die Niederlage rauszulassen. Raus aus unserem Leben. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Raus aus der Deckung mit Loser-Coach Rainer Dachselt.
Na, immer noch schlimm? Klar, du kannst es ja auch mal mit einer Therapie probieren oder einer Selbsthilfegruppe. Aber im Leben läuft es ja sonst eher so, seien wir ehrlich. Hilf dir selbst, dann hilft dir auch die Gruppe. Also zeig dich draußen, lass alle wissen, dass du wieder da bist. Und dann schau dich um. Wie viele Leute haben es geschafft, aus einer Patsche wieder rauszukommen? Ja, und zwar Leute, die nicht halb so viel drauf haben wie du. Leute, wo du gedacht hast, so viel Resilienz wie ein vollgeheultes Taschentuch, und die sind plötzlich wieder dick im Geschäft. Warum hast du es noch nicht längst auch geschafft? Hey, vielleicht weil du immer noch zurückschaust. Lass das. Oder besser, mach es einmal, aber voll fokussiert. Knallharte Fehleranalyse, so knallhart und gründlich, wie es eben nur echte Outperformer hinbekommen. Und dann abheften das Ganze und den Blick immer geradeaus. Oder mal kurz in die Runde geblinzelt. Na, habe ich noch Verbündete? Wahrscheinlich nicht. Also muss ich mir welche suchen, nicht vergraben, Unterstützung einfordern. Leute, ihr seid bei einer großen Sache dabei, bei meinem Comeback. Und es gibt Schnittchen für alle, wenn das klappt. Das heißt nicht, dass es dann wirklich welche gibt und schon gar nicht für alle. Aber wen interessiert das jetzt? Wichtig ist, dass du wieder bei den Leuten bist und attackierst. Viele werden dich dafür hassen, aber du liebst dich dafür. Und wie sagt Steve Jobs? Der einzige Weg, großartige Arbeit leisten zu können, ist zu lieben, was du tust. Sei wie Steve Jobs.
Trümmerlandschaft mit Armin, die CDU am Abgrund, Teil 2 Kultur der Tag mit Coaching inklusive. Wir haben gehört, wie sich Armin Laschet im Wahlkampf verändert hat, wie er versucht hat, seine Taktik zu ändern, vom Versöhner zum Angreifer. So ein Wahlkampf hinterlässt natürlich Spuren. Auch der härteste Kämpfer sucht nach Anerkennung. Hören wir erst noch mal kurz, wie sich Laschet geäußert hat, als absehbar war, dass die CDU hinter der SPD liegt bei dieser Bundestagswahl. Nicht so extrem weit hinter der SPD, aber eben auf dem 2. Platz.
Wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten, Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden.
Auch diese kämpferische Art, dieses Nicht-Aufgeben-Wollen, was vielleicht ein Coach als positiv bewerten würde, wurde Laschet zum Teil ausgelegt als ungerechtfertigter Anspruch, als eine Art von Realitätsverlust. Nicht zu wissen, wann es vorbei ist, das ist dann eben doch auch Schwäche. Abseits von politischen Differenzen und Auseinandersetzungen hat sich der eine oder andere vielleicht schon mal gefragt, wie man das eigentlich alles aushält. So viel Gegenwind, so viel Schuldzuweisung, so viel Verantwortung, die einem auch für Dinge zugeschrieben wird, für die man nichts kann, immer wieder Attacken und die Aussage, er ist der Falsche, er kann es nicht. Und dann wurde Armin Laschet auch mal persönlich gefragt, was macht das mit Ihnen? Hier seine Antwort.
Naja, ich hätte gerne auf Platz 1 gelegen. Und dass dieses Jahr ein besonders intensives ist, es gibt ja viele Analysen, wer hier am meisten auch an Attacken und Hassattacken und Ähnlichem entgegengenommen hat, das ist schon etwas, was einen berührt.
Was einen berührt. Mehr Einblick gibt's nicht. In Nordrhein-Westfalen war Armin Laschet in den letzten Jahren seit 2017 Ministerpräsident. Und als Ministerpräsident des größten Bundeslandes natürlich auch eine entsprechend starke Stimme in der CDU. Nun geht er nach Berlin, in welcher Rolle auch immer. Das ist Zeit, Bilanz in Nordrhein-Westfalen zu ziehen. Und das tun wir mit Hilfe von Kerstin Münstermann. Sie ist Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post. Frau Münstermann, wie sieht denn die Bilanz als Ministerpräsident aus? Das Krisenmanagement von gleich zwei Krisen, Corona und Hochwasser, die Klimapolitik, Digitalisierung, innere Sicherheit und Bildung. Wie hat Armin Laschet sein Land geführt?
Ja, Armin Laschet hat im Vergleich zu seiner Kanzlerkandidatur im Bund eigentlich bis zur Corona-Krise ein recht erfolgreiches Bundesland geführt. Er hat es geschafft, mit nur einer Stimme Mehrheit hier in Düsseldorf zu regieren, in einer Koalition aus FDP und Union oder FDP und CDU in diesem Fall. Da hat ihm Markus Söder noch nicht reingewirkt. Und da hat er besonders auf dem Gebiet der inneren Sicherheit konnte er punkten mit seinem Innenminister Herbert Reul, der das zu seiner Aufgabe gemacht hat. Er konnte punkten im Bereich Digitalisierung. Da hat man ein eigenes Ressort geschaffen. Das wurde ihm hier hoch angerechnet. Und dann kam Corona. Und mit Corona kam der Krisenministerpräsident. Und da ist seine Bilanz durchaus durchwachsen.
Ja, da hat er dann auch beim Hochwasser sich ein Ei ins Nest gelegt, sozusagen mit diesem unglücklichen Auftritt, wo er dann gelächelt hat. Wie sieht das jetzt aus mit der Nachfolge? Armin Laschet will ja nach Berlin und will das Ministerpräsidentenamt nicht weiterführen. Wie sieht es da mit der Nachfolge aus?
Ja, das ist sehr kompliziert, ähnlich wie es auch in Berlin kompliziert ist. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Armin Laschet jetzt noch so gern nach Berlin gehen will, aber das steht auf einem anderen Blatt. Er muss es hier schaffen, seine Nachfolge zu regeln, und zwar in dem Amt des Landesvorsitzenden der CDU als auch im Ministerpräsidentenamt. Das ist gar nicht so einfach, denn die Wahl steht erst nächstes Jahr an. Und er hat hier wie dort Probleme, das wirklich über die Bühne zu bringen, denn es gibt drei Kandidaten, die sich da warmlaufen. Der größte Favorit ist Hendrik Wüst, der Verkehrsminister, aber auch Frau Scharrenbach, das ist die Heimatministerin, und Herr Reul, den ich eben erwähnte, haben zumindest angedeutet, dass sie auch Ambitionen hätten. Und wie das immer so ist, wenn drei Leute gegeneinander rennen, führt das zu unschönen Abstimmungen, zu unschönen Parteitagen. Armin Laschet hat jetzt angekündigt, das Zepter in die Hand nehmen zu wollen und im Beichtstuhlverfahren am Wochenende mit allen zu sprechen und dann nächste Woche Montag oder Dienstag zu verkünden, wer ihm denn nun nachfolgen soll.
Sie haben gesagt, er möchte jetzt vielleicht gar nicht mehr so gerne nach Berlin gehen. Vermittelt er das zumindest nach außen hin anders. Aber der Rückweg ist ja abgeschnitten, hat er ja selber abgeschnitten.
Der Rückweg ist abgeschnitten, den hat er tatsächlich selbst abgeschnitten, wohl auch, weil er im Kopf hatte, was damals mit Norbert Röttgen passierte, der ja mal aus einem Kabinett Merkel flog, weil er für sich schon überlegt hatte, dass, wenn man in NRW verliert, man ja doch wunderbar Minister in Berlin bleiben könnte. Armin Laschet hat gesagt, nein, ich gehe auf jeden Fall auch im Falle einer Wahlniederlage nach Berlin. Das ist ein Stück Glaubwürdigkeit, von der er jetzt auch nicht mehr zurückkommt und so schätze ich ihn ein, das auch nicht in Erwägung zieht. Aber natürlich wäre es schöner gewesen, wenn er in der Form eines Kanzlerkandidaten, der eine Option hat, zum Kanzler gewählt zu werden, nach Berlin geht oder jetzt, wo er darum kämpft, irgendwie im Gespräch zu bleiben. Zumindest gerade so der Eindruck.
Ist das denn für ihn jetzt positiv, dass er das Zepter in die Hand nimmt, wie Sie gesagt haben, und diese Nachfolge noch mit regeln will? Oder würde es ihm höher angerechnet werden, wenn er sich da raushielte?
Ich glaube, er hätte es einfach schon vorher machen können und müssen. Man hätte sich im Sommer bereits verständigen können. Es gab jetzt eine Chance am Montag und schon wieder hat er die verstreichen lassen und jetzt das aufs Wochenende verschoben. Mein Eindruck ist, man kann selber seine Nachfolge bestimmen, aber das muss man vorausschauend tun und nicht auf den letzten Drücker. Und ehrlich gesagt gibt es jetzt hier in NRW im Landesverband, wie ja auch im Bund schon, Machtkämpfe. Der Machtkampf von Armin Laschet selbst mit Markus Söder ist meines Erachtens ein Grund für den Misserfolg der Union bei den Wahlen. Und das sieht man hier in NRW natürlich kritisch, weil man will unbedingt eine Wahl gewinnen. Die nächste, aber wenn der Kandidat schon vorher angeschlagen ist, weil er schon durch interne Machtkämpfe musste oder die Kandidatin, dann sieht es ähnlich schlecht aus wie im Bund.
Sie sagten, in der Digitalisierung vor allen Dingen hat er in Nordrhein-Westfalen durchaus Positives auf den Weg gebracht. Das ist ja auch so ein Thema, was sehr viele junge Leute interessiert, wo sie drauf gucken, was durchaus auch wahlentscheidend sein kann. Wie viel Rückhalt bringt Laschet denn aus NRW mit nach Berlin für eine zukünftige Tätigkeit dort?
Also inhaltlich halte ich ihn schon für gut aufgestellt. Er ist in einigen Dingen sehr sattelfest. Beim Klima könnte man sich mit den Grünen wahrscheinlich doch am Ende auch einigen. Aber er ist persönlich so angeschlagen durch die Ereignisse rund um die Flut. Sie haben es erwähnt, dieses Lachen, das war nicht böse gemeint, aber schlecht gemacht. Und wenn das passiert im Wahlkampf, dann kann man sich hinterher so viel entschuldigen, wie man will. Das bleibt hängen. Armin Laschet war hier sehr viel unterwegs, muss man sagen. Er hat auch in nicht öffentlichen Gesprächen den Kontakt zu Bürgern gesucht. Er war an allen Gebieten, wo die Flut zugeschlagen hat. Aber das trat dann hinter diesem einen Bild zurück. Das mag ungerecht sein, aber das ist auch Politik.
Ach, allerdings, Politik ist nicht gerecht, auch das auf keinen Fall. Würden Sie sagen, dass Armin Laschet gut nach Berlin passt?
Nein, ich glaube, er passt nicht gut nach Berlin. Das ist vielleicht auch seine größte Fehleinschätzung gewesen. Er kommt hier bei den Leuten sehr, sehr gut an. Er hat, glaube ich, im Wahlkampf unterschätzt, wie viel Fallen es in Berlin gibt und wie viel gute Leute man dort schon im Vorfeld braucht, die für einen sondieren. Und zwar in sämtlichen, in der Fraktion sondieren, mit der CSU sondieren. Da hätte es sogar jemanden vielleicht in München gebraucht, zumindest aber in der Fraktion. Und auch ja, in die Medienlandschaft rein sondieren. Und da war er schlecht beraten. Das hat er zu spät in Angriff genommen. Und jetzt badet er das gerade aus. Und so wirkt es, wenn er in Berlin auftritt, immer etwas gehetzt und hektisch. Hier in Düsseldorf, das ist sein Revier sozusagen. Da kennt er sich aus, da wirkt das anders.
Vom Landesvater in die Bedeutungslosigkeit, so könnte man das überschreiben. Kerstin Münstermann, Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Schlechte Beratung, das kann uns nicht passieren. Wir sind nun schon im fortgeschrittenen Kurs unseres Loser-Coaches Rainer Dachselt. Wir sind mit der Niederlage klargekommen, haben uns ihr gestellt. Jetzt ist unser Thema das Comeback.
Du bist wieder da, aber du hast noch nichts erreicht. Worum geht es jetzt? Die Niederlage auszubügeln? Die Welt muss vergessen, dass es sie je gegeben hat? Falsch. Alle dürfen es wissen. Zeige ihnen deine Energie, deinen starken Willen, zeige ihnen deine Leidenschaft, aber zeige ihnen vor allem, dass du wieder aufgestanden bist und dann werden sie dich bewundern. Ja, schau mal, das ist der Typ, der hat sich an den eigenen Haaren aus dem Dreck gezogen. Das ist der Typ, der mal ebenso aus der Komfortzone heraus bummelt, wenn sich alle anderen vor Scham in einem Mauseloch verkriechen möchten. Das ist der Typ, der hat Problemlösemuskeln wie Stahl. Das ist der Typ, der aus schlechtem Erfahrungsstroh tonnenweise Erfolgsgold spinnt. Sogar wenn der Typ eine Frau ist. Okay, vielleicht sagen nicht alle das. Aber was kümmert dich der Lärm anderer Meinungen? Du gehst jetzt deinen Weg.
You will do it your way. Und dann kommt der Erfolg zurück. Einfach so. Nein, natürlich, er wird das Ergebnis harter Arbeit gewesen sein. Auch. Aber vor allem kommt der Erfolg dahin, wo das Mindset stimmt und deins stimmt. Und wenn er nicht kommt, dann hat er sich nur verspätet. Und dann kommt er beim übernächsten Mal oder ein andermal. Denk dran, was Vincent van Gogh gesagt hat. Das Gelingen ist manchmal das Endresultat einer ganzen Reihe missglückter Versuche. Sei wie Vincent van Gogh.
Der Erfolg kommt also zum richtigen Mindset, vielleicht aber auch erst sehr viel später als erwartet. 24,1% der Stimmen. So wenig Stimmen hat die CDU noch nie bekommen bei einer Bundestagswahl. Den Niedergang nur Laschet anzulassen, wäre sicher falsch. Den Regierungsanspruch aus diesem Ergebnis abzuleiten, aber auch. Das hat man auch inzwischen zurückgenommen. Jetzt ist von einem Angebot an FDP und Grüne die Rede. Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Welt N24. Herr Poschardt, ist es aus Ihrer Sicht erstmal richtig, trotz des schlechten Wahlergebnisses noch nicht aufzugeben?
Ja, ich glaube, man muss diese Illusion einer möglichen Kanzlerschaft so lange am Leben halten, solange es theoretisch möglich ist. Im Augenblick sind die Wahrscheinlichkeiten eher im einstelligen Bereich, aber wir stehen am Anfang einer spannenden Sondierungsphase. Der Game Changer wurde ja gestern Abend via Social Media verbreitet. Grüne und Gelbe, etwas, was ich, so viel Eitelkeit darf sein, vergangene Woche schon mal sozusagen angedacht habe, dass das eigentlich sinnvoll wäre, diejenigen, die die Politik in Deutschland grundsätzlich mit Veränderung und Wandel verbinden, haben sich vorab besprochen und die gehen jetzt in die Sondierungen mit SPD und CDU hinein. Die FDP hat gerade verkündet, dass sie zuerst mit der CDU und dann mit der SPD sprechen will. Kurzum, wenn diese Einigkeit zwischen Grünen und Gelben weiterhin so stabil bleibt, dann allerdings ist da auch Spielraum für die Union, weil dann sind sie nicht auf Gedeih und Verderb angewiesen oder wollen nicht angewiesen sein auf die SPD, sondern sagen, wir haben diese 5 Kernpunkte und bieten das sowohl den Sozialdemokraten wie der CDU an. Insofern, es ist nicht undenkbar, aber das Elend der Partei, auch wie sie sich in den vergangenen Tagen präsentiert, das ist ja ohne Worte. Ich meine, das ist ja beispiellos.
Was ist für Sie am offensichtlichsten am Elend der Partei? Wo sind die Knackpunkte?
Naja, also ich finde erstmal, das war ein lausiger Wahlkampf. Es war eine schlechte Kampagne. Es war ein mittelmäßiger Kandidat. Es war eine überforderte Konrad-Adenauer-Haus-Crew. Es war ein nicht eingreifender Generalsekretär. Es gab bis zum Schluss erkennbare Abstimmungsprobleme. Nicht nur zwischen München und Berlin, sondern auch in dem komischen Dreieck Düsseldorf-München-Berlin. Wofür steht diese Partei noch? An wen richtet sie sich? Also diese opportunistische Konturlosigkeit, die sich Merkel für die CDU da so auch ausgedacht hatte, das war ja ein Merkel-Programm. Die Leute wählen nicht CDU, sondern Merkel, ein Weiter-so, sie kennen mich. Und dieses Weiter-so und sie kennen mich funktioniert halt nicht mehr, wenn da statt Angela Merkel jemand anders steht.
Nun wusste man ja seit langem, dass Angela Merkel nicht mehr weitermachen wird. Warum ist es der Partei so schwer gefallen, sich für diesen Neuanfang aufzustellen?
Also, wie gesagt, es gibt ja so einen Typus enttäuschter älterer Herren, die sagen, ja, die Merkel hat uns aber so schlecht behandelt und hat uns alle weggebissen. Da muss man sagen, ja, Politik ist immer auch das Überleben des Stärkeren. Das ist was sehr Machiavellistisches. Merkel hat dieses machiavellistische Spiel als de facto außenstehende Protestantin, Naturwissenschaftlerin aus der DDR sozialisiert. Sie stand da immer am Rand und hat dieses Machtspiel hart, brutal und sehr erfolgreich gespielt. Und keiner konnte sich gegen sie durchsetzen, auch weil sie hochintelligent ist. Und gleichzeitig ist aber diese Erosion der Partei, dieses Verlust, Zeitgeist zu prägen, all das, wofür die Union stand, was sozusagen ein sehr moderater, konservativer, middle-of-the-road-Pragmatismus war, da in Teilen abgerückt, den wirtschaftsliberalen oder wirtschaftsnahen Flügel, den gibt es gar nicht mehr. Und es gibt eine Dominanz des Sozialflügels, der natürlich in der Großen Koalition auch schalten und walten konnte, wie er wollte. Kurzum, für Bürgerliche ist diese Partei eigentlich seit der Migrationskrise 2015 eine Partei, die sie so nicht richtig greifen können. Und dann kam ein Fehler zum anderen, die nicht gelungene Übergabe von Merkel auf AKK. Die wurde ja dann von Merkel mit demoliert. Dann dieser Wahlkampf, wo Laschet hauchdünn am Ende gegen Merz durchkam. Dann die Kampagne gegen Söder, der sicherlich ein ganz anderes Ergebnis geholt hätte. Also kurzum, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll in der Kritik bei der Union.
Das Elend, das Sie da ausbreiten, ist offensichtlich. Ist es in so einer Situation nicht sogar ratsam, sich in der Opposition dann neu zu sortieren?
Jein. Also so wie die im Augenblick aufgestellt sind, ist es, glaube ich, so eine christdemokratische Illusion zu glauben, so eine Opposition, da reichen 4 Jahre und dann stehen wir wieder da. So wie die im Augenblick sich auch indiskret zerflettern, wechselseitig attackieren. Man kann dann auch als eine CDU und Regierungspartei ganz schön lange in der Opposition schrumpfen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine mutige und mit den besten Leuten aufgestellte neue Idee von sich entwickeln. Also ja, Regeneration in der Opposition hielte ich auch für angebracht, habe ich so auch geschrieben. Aber wenn ich mir den Laden gerade so angucke, dann fehlt mir ein bisschen das Vertrauen, dass die Opposition dazu führen wird, dass sie sich regenerieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich weiter kaputt machen.
Aber wenn man da jetzt auch drauf schaut, wer als Erneuerer vielleicht in Frage käme, Herr Söder hat sich ja bereits seit längerem ins Spiel gebracht. Der ist aber nun mal von der CSU, von der kleinen Schwester, und von der will man sich ja nicht so viel sagen lassen, oder?
Naja, er ist sicherlich, wenn man wie im Autoquartett so PS und Drehmoment sich anguckt, dann ist er sicherlich der erfahrenste und beste Politiker, den die Union da im Augenblick auf dem Level zu bieten hat. Der wäre sicherlich auch im Wahlkampf, der hätte ein anderes Ergebnis geliefert, der wäre in Koalitionsverhandlungen. Das ist schon echt das Kaliber, Klammer auf, Klammer zu, obwohl ich wie er Nürnberger und Franke bin, ganz viel von dem, was er zuletzt gemacht hat, insbesondere Corona und auch sein Übereifer bei Klima, große, große Fragezeichen. Aber dass er was kann, ist klar. Die großen Talente, da sehe ich eher Carsten Linnemann und Jens Spahn.
Carsten Linnemann, derzeit Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, und Jens Spahn, noch Bundesgesundheitsminister. Je nachdem, welche Regierung es wird, werden die Ministerposten ja neu vergeben. Ulf Poschardt, vielen Dank für diese Einschätzung. Dann bleiben wir doch gleich bei den Personen, die der CDU zu einem Neuanfang verhelfen könnten. Und das bespreche ich mit Christiane Hoffmann vom Hauptstadtbüro vom Spiegel. Frau Hoffmann, sehen Sie das wie Herr Poschardt, dass es mit Jens Spahn und Carsten Linnemann wieder aufwärts gehen könnte bei der CDU?
Ja, hallo, guten Abend. Ich glaube schon, dass Spahn eine Figur ist, die auch in Zukunft in der Union eine Rolle spielen wird, wenn man sich das Personaltableau anschaut. Da sind ja jetzt, wenn die Union in die Opposition geht, letztlich 2 Posten, die sie wirklich vergeben können, nämlich den Parteivorsitz und den Fraktionsvorsitz. Und einige Leute, die sich da erkennbar warm laufen. Ralf Brinkhaus, der zum Fraktionsvorsitzenden jetzt erstmal für 6 Monate gewählt ist. Dann natürlich Friedrich Merz, aber auch Norbert Röttgen, Linnemann, Spahn. Und ich glaube, dass eben Merz, der jetzt ja noch sehr stark im Fokus steht und auch Teil des Teams von Laschet war, aber im Endeffekt dafür nicht mehr in Frage kommt, denn die Union braucht jetzt einen wirklichen Neuanfang, und da muss sozusagen auch eine Generation jetzt abtreten, zu der er einfach gehört. Deshalb sehe ich da für ihn im Grunde keine Chancen mittelfristig. Und dann ist man eben sehr schnell bei Spahn und Linnemann, wobei natürlich Spahn deutlich profilierter ist und als Gesundheitsminister in einer extrem schweren Zeit, ich würde sagen, einen passablen Job gemacht hat. Das war natürlich in Corona eine riesige Herausforderung, und er hat Er hat nicht alles richtig gemacht und steht danach auch etwas beschädigt da. Aber auf der anderen Seite hat er es auch nicht katastrophal schlecht gemacht, sodass ich glaube, dass er da durchaus weiter in Frage kommt.
Und das Gesundheitsministerium ist ja traditionell ein sehr schwieriges Ministerium. Da ist noch niemand wirklich mit Lob und Ehr rausgegangen. Wenn wir gerade gehört haben, Herr Poschert hat das gesagt, wir brauchen eine neue Idee oder die CDU braucht eine neue Idee von sich selbst, muss da eine neue Idee entwickeln. Da braucht es ja auch viele Leute dafür, um das gemeinsam zu tun. Und wenn Sie das jetzt sagen, Spahn, Linnemann, der Generationswechsel, welche Ideen haben denn die Jüngeren in der CDU von dieser Partei?
Na, wir sehen ja letztlich eine Partei, die jetzt über Jahre von einem Richtungsstreit beschädigt worden ist, nämlich wie konservativ wollen wir eigentlich sein oder wie stark den Merkel-Kurs der Mitte fortsetzen, jetzt nach Merkel. Und ich höre jetzt viele Forderungen nach sozusagen den konservativen Kern einerseits und dann aber auch Inhalte definieren. Ich bin nicht so sicher, wie wichtig das eigentlich ist. Die Union ist eben niemals eine Partei gewesen, die sich sehr stark über Inhalte definiert hat und hat ganz gut so auch funktioniert. Also ich glaube, dass es zunächst mal wichtig ist, sich auf Personen zu verständigen, die überzeugen können. Und ich glaube eben auch, dass die Wahlniederlage nicht ein Problem der Ideen war, sondern ein Problem der Person Laschet.
Aber vielleicht doch auch.
Insofern glaube ich, dass das im Zentrum steht.
Aber wenn die anderen rundherum mit Inhalten auftrumpfen, dann wird es für eine Partei, die dem nichts entgegenzusetzen hat, natürlich schon schwierig. Unabhängig von den Personen.
Also es ist einfach wahrscheinlich, dass man in der Opposition zu einem linksliberal-grünen Fortschrittsbündnis etwas in die konservative Richtung rücken wird. Das wird, glaube ich, offensichtlich sein, dass man sich damit besser profilieren kann als Union, dieses Bündnis sozusagen mit konservativen Themen anzugreifen. Deshalb halte ich das für wahrscheinlich. Aber langfristig, wir haben das bei dieser Wahl auch wieder gesehen, werden Wahlen in Deutschland immer noch in der Mitte gewonnen. Und Merkels Erfolg lag darin begründet, dass sie die Partei in die Mitte gerückt hat. Ich glaube nicht, dass alle die sagen, die CDU und die Union insgesamt muss nach rechts rücken, muss den rechten Rand stärker abdecken, dass das dazu führen wird, dass man Wahlen gewinnt. Das hat man auch auf dieser Wahl gesehen. Das Problem war nicht, dass die Union nicht rechts genug war, sondern dass sie die Mitte verloren hat. Und das wird, glaube ich, auch weiterhin, das wird auch weiterhin so sein.
Warum hat die Union die Mitte verloren aus Ihrer Sicht? Mit welchen, da muss man doch wieder mit Inhalten kommen, oder? Mit welchen Themen kriegt man denn die Mitte heutzutage dazu zu wählen?
Naja, ich glaube, dass Scholz hatte halt die richtige Mischung aus einem Stabilitäts- und Kontinuitätsversprechen, diesem letztlich Versuch, sich als Merkels Erbe zu inszenieren und gleichzeitig doch etwas Veränderung und Aufbruch, gerade so viel, wie die Deutschen jetzt in einer Zeit auch der Verunsicherung wollen und ertragen können. Und bei Laschet war einfach überhaupt gar nicht erkennbar, was er will. Und er war als Person nicht vertrauenswürdig. Aber wir müssen eben daran denken, Merkel hat Wahlen gewonnen mit der Ansage, sie kennen mich. Da ging es auch überhaupt nicht um Inhalte, sondern es ging um ein Kontinuitätsversprechen. Und ich glaube, dass Deutschland nach wie vor sich sehr stark nach dieser Art von moderaten, mittigen Kontinuität sehnt.
Wir können noch ganz kurz darauf gucken, wie Merkel vielleicht den Weg hätte bereiten können für eine Nachfolge. Das wird ja allen sehr angelastet, dass die Nachfolgeregel so unbearbeitet blieb.
Ich würde nicht sagen, dass sie unbearbeitet blieb. Sie hat ja versucht, Nachfolgerinnen, würde ich sagen, aufzubauen. Ursula von der Leyen und nachher Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber es ist in einer Demokratie eben extrem schwer, wenn nicht unmöglich, Nachfolger wirklich einzusetzen. Und ich glaube, die Möglichkeit, jetzt sozusagen selbst zurückzutreten und zu sagen, in der Hälfte der Legislatur, wie ja spekuliert worden war, dem Bundestag zu sagen und auch der SPD zu sagen, jetzt wählt Annegret Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin, ich trete ab, das hätte einfach nicht funktioniert.
Sagt Christiane Hoffmann vom Hauptstadtbüro des Spiegel. Vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Wir haben getitelt Trümmerlandschaft mit Armin, die CDU am Abgrund. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend ohne Abgrund.